China Hotpot, Podcast über Business-Erfahrungen der deutschen Mittelstands in China. Sie hören Interviews mit Unternehmern, Manager und China-Experten und gewinnen dadurch Managementwissen über Strategie, Vertrieb und Marketing, Team- und Organisationsentwicklung und viel mehr für Ihren eigenen Erfolg im Markt China. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen, beziehungsweise korrekterweise einen schönen Nachmittag. Viele Grüße aus Suzhou, aus China, Zentrum von vieler Industrie. Unter anderem habe ich heute gelernt, auch von Kaffeemaschinen. Die größte Kaffeemaschinenautomatenproduzent Dr. Coffee ist auch in Suzhou. Und wir kommen zu China Webinar Talkshow Xiaolong Hu. Und wir diskutieren jeden Monat über managementrelevante Themen für das China-Geschäft der deutschen KMU. Immer aktuell, immer praktisch und immer gut gelaunt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Moderator heute. Und heute haben wir das Thema schlank, stark und strategisch. So passen Sie Ihr China-Geschäft an den Markt an. Folgende Experten habe ich für Sie eingeladen, die ich auch im Einzelnen vorstellen werde. Jan Assmann ist Geschäftsführer von der Mittelstandsfirma Bernstein in der chinesischen Niederlassung. Seit fast 25 Jahren, ich hoffe, das ist richtig, ist er beruflich in China tätig. Er ist ein richtiger Fan von China und aber auch richtiger Fan von Yoga, und er meditiert und daher bekommt auch viel Kraft wahrscheinlich aus diesen Übungen und ist er sehr konsequent und auch in der Ansage sehr kompromisslos. Und wie der Satz, wer China verliert, verliert er auch den Weltmarkt. Ich verkürze das nochmal. Und danke, Jan, dass du heute da bist. Ich freue mich schon auf deinen Beitrag.
Guten Morgen, danke.
Mein nächster Gast ist Sebastian Windig. Vom Beruf her kann er natürlich nicht so konsequent sein, Kompromiss sein in der Ausdruck wie Jan als Manager. Und der Standardsatz ist häufig, wie man so sagt, kommt drauf an. Und er ist Partner und auch Rechtsanwalt vom Fach von Röder & Partner in Shanghai. Er ist aber für China zuständig. Und er sieht das Potenzial in dem lokalen Management. Und ich bitte noch mal um Muten vom Mikrofon. Und ich habe sogar ein Podcast-Gespräch mit ihm geführt. Es geht darum, Verkauf von Unternehmensanteil von deutschem Mittelstand an das lokale Management, also sozusagen Managed Buyout. Ob das so weit treibt oder ob man so weit treiben muss, wir diskutieren vielleicht auch heute darüber. Sebastian, danke schön, dass du heute da bist.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Mein dritter Gast ist Biana Bauer. Und Kauf und Verkauf, Unternehmensanteil haben wir vorhin gesprochen, ne? Aber Kauf und Verkauf, da kennt sich Biana aus. Und als Managing Partner von NAI Sophia Group, das ist eine Gewerbeimmobilienmarketagentur, und arbeitet er seit über 20 Jahren in Shanghai als der Partner für den deutschen Mittelstand in den chinesischen Markt für Gewerbeimmobilien. Und als Schwabe kennt er natürlich die Bedeutung eines Immobilienobjektes für die wirtschaftliche Lage und für den wirtschaftlichen Erfolg. Und als Geschäftsmann sieht er auch häufig naturgemäß auch Chancen, selbst wenn es kriselt. Insofern, Biana, danke, dass du da bist.
Na klar, hallo in die Runde.
Ja, mein nächster Gast freut mich sehr. Zum ersten Mal dabei, Herr Volker Bibelhausen. Und Herr Bibelhausen, er kann in groß denken. Aber er kann auch in kleinere Dimensionen managen, wie er jetzt heute ist, als Berater und Aufsichtsrat von Arthur Sens GmbH, eine kleine Startup-Firma. Und klein bedeutet häufig nicht weniger komplex. Die Komplexität zu reduzieren, das ist die Kunst, die er beherrscht. Und wie wir sehen, er kann einiges in Wenn-Dann-Funktion sozusagen umsetzen. Hier haben wir zwei Wenn-Dann-Funktionen. Aber was fehlt ist nämlich die, wenn man sich mit Excel ein bisschen auskennt. Und dann, es gibt nur noch ein weiterer Teil ist sonst. Was passiert dann? Weil die Welt lässt sich doch nicht in diese zwei Wenn-Dann-Funktionen interpretieren. Daher freue ich mich sehr, dass Herr Biebelhausen heute da ist und auch Zeit zu nehmen, um das dritte Teil zu erklären, nämlich in der graue Bereich, was sonst, weil das ist häufiger nämlich die Situation bei den Unternehmen. Dankeschön, dass ihr da seid.
Gerne.
Ja, meine erste Frage geht an tatsächlich Herrn Biebelhausen und es geht wirklich um diese Wenn-Dann-Funktion. Vielleicht können Sie das etwas ausführlicher definieren, was Sie als Slogan uns gegeben haben. Wie sollte man oder wie sollten die deutschen KMU die Grundlage definieren für die Zukunft ihrer China-Geschäft?
Ich bin das erste Mal Ende der 90er Jahre beruflich nach China und wir haben dann quasi 30 Jahre China gesehen als Absatzmarkt, auch als Zuliefermarkt, haben investiert. Ich bin bei Bosch gewesen im deutschen Mittelstand, Phoenix Contact, Weidmüller und haben eigentlich sehr stark von der Entwicklung des Landes profitiert. So, und so ein bisschen unsichtbar durch Corona, durch den Lockdown hat sich dann China eigentlich neu aufgestellt und ist heute zu einem Industriespieler geworden, wie er stärker nicht sein kann. Und deswegen meine These, also wer aktuell oder bis heute in China kein Geld verdient hat, der wird es zukünftig nicht mehr tun. Denn gerade was jetzt die Struktur der Industrie betrifft, die sehr vergleichbar ist, gibt es in China nichts, was es nicht gibt. Deswegen muss ich die Strategie überprüfen. Die Chinesen, die großen Firmen, und ich bin hier in Husum auf der Windmesse, hier sind einige große Aussteller, Mingyang als einer der größten Hersteller für Windenergieanlagen der Welt oder Goldwind, die schätzen sehr wohl Innovation, auch Lösungen, auch sehr stark applikativ entwickelte Produkte. Aber das, was viele Teile der deutschen Industrie liefern, Standardausrüstung kriegt man in China an vielen Stellen und das ist keine Differenzierung mehr, ist kein Mehrwert mehr. Und deshalb eben meine These, wenn dann, also wenn man Geld verdient, dann die Position ausbauen, lokalisieren, auch über Partnerschaften, wenn man kein Geld verdient, entweder ein Strategy Review oder sich verabschieden, weil die Chinesen haben alles, zumindest was Industrieausrüstung betrifft, wie gesagt, die Strukturen sind vergleichbar. Da wird keine Nachfrage sein.
Ja, danke schön für die Antwort. Und da wende ich nochmal mich zu Jan Asmer. Ich kenne auch deine Position, deswegen formuliere ich meine Frage ein bisschen um. Warum kann ein deutscher KMU nicht so einfach von China wegziehen und dann zurückziehen in den europäischen Markt und nur in Europa agieren?
Ja, ich wollte schon fast unterbrechen, sage gar keine Option. Als Geschäftsführer in der Tochtergesellschaft in China ist Rückzug überhaupt keine Option für mich, dann ist ja mein Job weg. Also was ist zu tun? Im Grunde, ich meine, was der Folge ausführt, ja, ist ja richtig, ne? Also wenn man bis jetzt kein Geld verdient hat, wenn man diese Expertise nicht hat in den Markt und jetzt reinkommt, ich sage, außer man ist super extrem innovativ mit etwas, ja, ansonsten, wenn man diesen Hintergrund nicht hat, sich hier schon gefestigt hat, weiß, wie man beschaffen muss, wie man hier Operations durchführt, wie hier der Vertrieb funktioniert und wie man dann innerhalb einer Gruppe auch entsprechend eine gewisse strategische Position einnehmen kann in China, dann ist es etwas spät dafür. Denn jetzt sind wir in einem ich sag mal, Preiskampf in allen Bereichen, die man sich vorstellen kann, auch teilweise sogar innovative Bereiche. Das heißt, wenn Rückzug keine Option ist, was dann? Dann müssen wir unsere Stärken, die man als, ich sag mal, als deutsche Tochtergesellschaft in China haben kann, ausspielen. Und Innovation, wenn die denn in lokal geleitet werden kann oder angetrieben werden darf, ist eine dieser Sachen, die man hier gut, eine dieser Hebel, die man hier gut ausspielen kann. Und wenn man in der Vergangenheit natürlich profitabel war und hier sich, ich sag mit einer, vielleicht schon mit einer Fabrik oder mit mehreren Standorten hier gefestigt hat, dann gibt es viele Möglichkeiten, jetzt, auch jetzt in dieser Situation, hier erfolgreich zu sein in China. Und zwar, und da könnte man vielleicht später nochmal genau darauf eingehen, indem man sich neu positioniert. Innerhalb der Gruppe und innerhalb des Marktes. Ja? Und ich denke, das sind Überlegungen, die jetzt an der Tagesordnung stehen, in den Firmen, die sagen, ich habe 10, 20 oder mehr Jahre Commitment für China und ich bleibe hier aus diesen und jenen Gründen. Und ich möchte da auch nicht so vorgreifen, aber da gibt es einige gute und wichtige Dinge. Drei hat der Volker bereits genannt: Absatzmarkt, Beschaffungsmarkt, Wachstumsmarkt. Und von den dreien haben wir immer noch zwei übrig. Das darf man nicht vergessen. Ja? Wachstum ist, es gibt es in vielen Branchen und Industrien möglicherweise nicht mehr, aber der Absatz- und Beschaffungsmarkt ist immer noch da. Nur mal zwei Beispiele. Und da gibt es auch noch mehr. Und deshalb sage ich, ja, wenn man profitabel sein will in China, gut ist ein hehres Ziel, steht in jedem Buch über Betriebswirtschaft drin, dass man profitabel sein soll. Aber es ist noch mehr dabei, was man aus China rausholen kann.
Und manchmal ist ja so, dass man doch in einer Grauzone ist, was Geschäftsergebnis angeht. Und die Welt verändert sich ja auch so schnell, um nur mal so ein paar neueste Nachrichten zu nennen. Trump trifft sich, Putin in Alaska oder Chinas organisierte Event, fünftes Gipfeltreffen von Shanghai Organisation für die Zusammenarbeit. Das sind natürlich alle solche Events, die den Markt auch beeinflussen werden. Und die Entscheidung nicht zu treffen ist häufig auch ein Ergebnis von, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, eine Entscheidung zu treffen, weil zum Beispiel, dass man nicht schlank genug ist, weil man zu viel mit sich schleppt. Und unser Titel heißt auch Schlank und Stark. Und um zu verschlanken, meine Frage an Biane, häufig ist ja so, viele Unternehmen aus Deutschland in China sind oder waren sehr erfolgreich. Wenn man erfolgreich ist, ne, schaffe Häuslerbau, und dann hat man ja auch Gewerbeimmobilien angeschafft. Und das ist jetzt in der letzten Zeit natürlich enorm gestiegen am Wert. Wann erkennt man als Unternehmer oder Unternehmen den Zeitpunkt, dass man sein Gewerbeimmobilien, ich sag mal, neutral verändern muss?
Tja, also ich denke, das hängt von der Situation und vom Unternehmen ab. Aber ich denke, die meisten Unternehmen sind natürlich vom Menschen gesteuert. Und wir als Menschen reagieren meistens natürlich nicht im idealen Moment, sondern wir reagieren, wenn es gar nicht mehr anders geht, wenn es keine andere Alternative mehr gibt. Wenn die Zahnschmerzen so groß sind, dass ich es nicht mehr aushalte, dann gehe ich zum Zahnarzt und so weiter, statt dass ich da irgendwie dreimal täglich mir die Zähne putze. Und natürlich für Firmen, die hier irgendwie ein Grundstück gekauft haben, vor 20, 30 Jahren irgendwie eine Halle gekauft oder gebaut haben, ist es oft natürlich eine sehr schöne Sache, weil jetzt laufen die Geschäfte nicht mehr so gut. Aber dann kann ich meine Halle verkaufen, die hat sich mittlerweile im Wert verzehnfacht, da habe ich wieder ein bisschen Cashflow und dann kann ich davon irgendwie damit Sachen machen, kann vielleicht woanders hinziehen, wo etwas Kleineres hinziehen, da kriege ich die Miete fast kostenlos, weil die lokale Regierung natürlich die Gewerbeansiedlungen auch fördern, insbesondere von ausländischen Firmen. Das ist so ein bisschen der ideale Fall, und da kann man dann Sachen machen. Es gibt natürlich Firmen, und das ist natürlich der ideale Zustand, die sich dauernd irgendwie neu erfinden, die dauernd sagen, was machen wir, warum machen wir das eigentlich, wo liegt eigentlich unser Wert, was ist eigentlich unsere Wertschöpfung. Wir hatten zum Beispiel einen amerikanischen Automobilzulieferer, die jetzt einfach gesagt haben, okay, wenn wir hier nicht mehr jetzt unsere, also grob gesagt so, vor 20 Jahren konnten wir nicht unsere Expertise verkaufen. Es war besser, wir bauen schöne Teile, und die Teile, die stecken unsere Expertise drin, deswegen können wir die im Markt teuer verkaufen. Und jetzt können wir das nicht mehr, wir sind nicht mehr wettbewerbsfähig. Aber jetzt können wir unsere Expertise verkaufen an chinesische Unternehmen, die dann eben diese Hallen und diese Fabriken betreiben und die dann diese Produkte produzieren. Und das ist natürlich ein sehr radikaler Schritt. Und das ist wiederum das, glaube ich, was Firmen oder überhaupt Systemen schwerfällt. Man ist da, man ist ein Mensch, man hat irgendwie Kunden, Partner, Mitarbeiter, eine Tradition und man versucht das oft lange am Leben zu erhalten und irgendwie fleißiger zu sein, schneller zu sein, marginal zu verbessern, aber manchmal muss man auch ganz radikal sagen, okay, ein Geschäftsbereich geht jetzt halt nicht mehr, dann muss ich den halt schließen oder anders machen oder mich anders aufstellen oder ein anderes Geschäftsmodell finden.
Das ist ja sehr, sagen wir, betriebswirtschaftlich mäßig betrachtet. Und ich würde dich auch nochmal vielleicht noch eine ergänzende Perspektive fragen, weil der Immobilienmarkt an sich hat. Und wie siehst du da sozusagen der Trend oder die Entwicklung, was der Markt für Immobilien angeht? Das hat ja auch sehr stark damit zu tun, warum der richtige Zeitpunkt ist, was zu machen.
Klar. Also ganz, ganz vereinfacht gesprochen. Ich meine, China ist ein riesiges Land. Wir haben verschiedene Marktsegmente. Wir haben Privatimmobilien, wir haben Hotels, wir haben Fabriken, wir haben Lager, wir haben Büros, wir haben Shoppingmalls, wir haben Krankenhäuser. Das sind alles unterschiedliche Immobilienmarktsegmente. Aber ganz, ganz, ganz grob gesagt kann man sagen, wir sind jetzt die Preise sind 30% niedriger als zum Höchststand. Und ich persönlich sehe nicht, dass das sehr bald wieder nach oben tendieren wird. Ich sehe viel mehr, dass es vielleicht in den Top-Märkten wie Shenzhen, Shanghai, Guangzhou, Peking sich jetzt mehr oder weniger stabilisiert für etliche Jahre und dass es in den Third-Tier, Fourth-Tier, wie auch immer, in den entlegenen Regionen, dass es noch eine Weile weiter sogar runtergeht, bis irgendwann wieder eben die Nachfrage höher ist als das Angebot und dann der Markt sich wieder regelt. Also den Höchstmoment, den Höchststand haben wir verpasst, aber das ist egal. Ich sag mal, wessen Immobilie sich, wie gesagt, den Wert für 10 oder für 20-facht hat, wenn er dann sagt, okay, jetzt habe ich Pech gehabt, jetzt habe ich nur noch das 8-fache rausgeholt oder nur noch das 18-fache rausgeholt statt das 20-fache. Okay, das ist immer noch aus der Perspektive eine gute Sache gewesen. Das Problem ist da ja, dass wenn man dann verkauft, man natürlich enorme Steuern zahlt von oft in der Größe von 40% auf den Gewinn. Das heißt, ein guter Teil von diesem schönen Gewinn ist dann auch ein Papiergewinn. Aber trotz allem, das ist trotz allem substanziell, was man da oft erlösen kann. Aber es hängt natürlich Karrieren dran, Jobs, Menschenleben, Maschinen, Modelle, die Menschen wollten dann die nächsten 10, 20 Jahre verbringen und jetzt auf einmal arbeiten die für jemand anderes oder kriegen weniger Urlaub. Das sind natürlich alles Sachen, die auch irgendwie die Menschen stark beeinflussen, auch zu Recht. Ich meine, wir sind ja nicht Maschinen.
Ja, richtig. Sorry, du bist schon so weit. Ja, ich habe vorhin auch nochmal gesagt, wir sind hier mit interessanter Teilnehmer auch mit in der Runde und daher bitte ich auch gerne um Unterstützung und aber auch Involvierung. Liebe Teilnehmer, ihr könnt dann eure Fragen und Kommentare gerne als Chat-Kommentar schreiben. Ich meinerseits tue meinen Job und werde dann die Fragen an die Expertin dann richten. Und ich denke, die 60 Minuten sollen wir gut nutzen, falls Sie dann konkrete Fragen jederzeit gerne. Und ja, also wir haben vorhin von Verschlankung gesprochen. Ist natürlich Immobilien, je nachdem wie groß diese Balance Sheet ist, ist Immobilien natürlich ein großer Teil davon. Aber es gibt ja noch viele andere Kostenfaktoren, zumal wenn man jetzt noch nichts gekauft hat, dann ist es die Abschreibung doch nicht so hoch, was die Kosten drückt, sondern andere Themen. Daher an Sebastian die Frage, wenn man jetzt an die konsequente Kostenreduktion oder sogar in viele Firmen machen einen Turnaround oder Sanierungsphase. Was sind bei solchen Themen, also was sind so in dieser solche Phase dann wichtige Themen?
Ja, Interessante Frage. Haben wir natürlich regelmäßig mit zu tun. Vielleicht, ich würde aber gerne noch einen Satz sagen zu dem Thema, macht es noch Sinn, in China zu investieren oder kann man in China noch Geld verdienen, auch wenn man neu in den Markt reinkommt. Ich denke schon, nur ganz kurz, das sind halt meine Beobachtungen auch zur Zeit. Also wir haben schon nach wie vor auch viele deutsche Unternehmen, Mittelständler, die haben bis jetzt in China selber noch nichts getan und die gehen trotzdem relativ erfolgreich hier in den Markt. Also wir sehen zurzeit eine extrem starke Zunahme an M&E-Aktivitäten in China. Also insofern glaube ich schon, dass es da was gibt. Und es gibt auch ein paar sehr gute Beispiele. Also ein Beispiel, was man gar nicht so auf dem Schirm hat, ist zum Beispiel Aldi. Ne? Die sind, das habe ich gesehen, die haben sich sehr, sehr lange schwer getan, hier in den Markt zu gehen. Haben viel zu lange, dachte ich, immer geschaut, ob das geht oder nicht. Und jetzt sind sie seit 5, 6 Jahren in China und super erfolgreich. Also es geht richtig ab, weil sie sich halt richtig aufgestellt haben. Ne? Es gibt andere Beispiele. Guangzhou ist gerade ein neues deutsches Unternehmen angesiedelt, Neura im Bereich humanoide Robotertechnik. Super erfolgreich, deutsches Einhorn. Also es gibt schon nach wie vor Möglichkeiten in China, auch neu reinzukommen und Geld zu verdienen. Wenn man hier ist, und jetzt auf deine Frage zurückzukommen, ja, wie schafft man das, Dinge zu verschlanken? Muss man halt schauen, wo sind meine großen Kostenfaktoren? Ne? Wie kann ich halt meistens die meisten Kosten haben wir natürlich mit Mitarbeitern. Ne? Wie kann man dort effizientere Strukturen schaffen? Wie kann man mit AI ist, glaube ich, ein Thema, was in Zukunft zunehmen wird. Wie kann man das sinnvoll einsetzen, um bestimmte Prozesse zu verschlanken? Aber letztendlich kommt es darauf an, was sind meine Kostentreiber im Unternehmen, im Produktionsprozess und wo kann ich dann halt Einsparungen vornehmen. Ne? Das ist dann mehr eine kaufmännische Sache, wenn es dann, wo wir als Anwälte oder halt Berater dann reinkommen, sind halt die Punkte, verkaufe ich meine Fabrik, die ich halt irgendwann mal, Werner hatten wir auch mal ein Projekt, die viel zu groß ist, die ich gar nicht ausgelastet bekomme und macht das überhaupt Sinn, ja, so ein Apparat da vor mir herzuschieben oder brauche ich die Mitarbeiter, die ich habe, wie kann ich die einsetzen, etc. Da kommt dann das Thema Abfindung zum Tragen. Ne? Das ist meistens ein Riesenkostenfaktor. Also den muss man natürlich dann auch beachten, dass ein Verschlanken ist nicht nur mit Kosteneinsparung verbunden, sondern meistens auch mit riesigen Kostenfaktoren, um perspektivisch dann weniger Kosten ausgeben zu müssen. Also das hängt immer vom Einzelfall, das blöd jetzt als Anwalt, ne, hängt vom Einzelfall ab, aber ist tatsächlich so. Da muss jedes Unternehmen schauen, wie bin ich aufgestellt und an welchen Ecken und Enden kann ich mich verschlanken. Bis hin, was wir ja neulich auch mal diskutiert hatten in einem Podcast, out of the box denken, macht China noch Sinn? Eigentlich schon, aber ich schaffe es irgendwie nicht, weil ich bin Mittelständler, ich habe vielleicht gar nicht die Ressourcen, mich um hier eine Neuaufstellung zu kümmern. Und dann kommt das Management, lokale Management, sagt, ich mache es für dich. Ja, ich übernehme, also Management by out sehen wir zur Zeit sehr, sehr häufig. Und wenn man das richtig aufsetzt, dann kann das wirklich eine Erfolgsgeschichte werden.
Ja, das sind ja viele Themen, sowohl bei Verkauf von Immobilien oder Verschlankung von Team größer oder jetzt auch Managed Buyout. Da lohnt sich sicher auch einmal vorher mit Partner wie Sebastian auszutauschen, um da Risiken vorher zu vermeiden. Und wir haben, wie gesagt, viele Themen, die wir jetzt besprechen, schlank, stark und strategisch. Und das erste Thema Verschlankung haben wir soweit angetastet. Wir können leider nicht in die Tiefe gehen. Wenn Sie noch weitere Informationen brauchen, können Sie auf mich oder auf die Experten separat nochmal zugehen. Wir würden gerne gleich in den nächsten Abschnitt gehen. Es geht um die Positionierung bzw. um stark sein.
Ich glaube, es fehlt der Sound, aber ist auch heute okay ohne meine Werbung, weil heute bin ich ja persönlich da, um Werbung zu machen.
Ja, ich höre auch keinen Sound.
Aber es sind schöne Bilder.
Ja, und ja. Es sind schöne Hallen und also, ihr wisst ja, wenn ihr irgendwas braucht, Miete, Kaufen, Vermietung, Büro, Fabrik und so weiter, da kommt ihr natürlich alle zu uns.
Ja, aber ich würde gerne nochmal, wenn ich darf, dieses Bild eben zusammensetzen, so ein bisschen Strategie, weil das passt ganz gut auch, was Jan zu Eingang sagte. Ich glaube, so wie viele Mittelständler das sich gewünscht hätten, gibt es nicht. Ich glaube, das Thema Innovation steht ganz vorne an. Ich glaube, dass man auch, was die Strukturen betrifft, umdenken muss. Vielleicht Sell and Lease Back. Ich glaube, dass das Thema M&A tatsächlich ein Punkt ist. Vielleicht auch Management Buyout oder Joint Venture Partnerschaften. Und deswegen, also wenn man in China erfolgreich ist, kann man am Weltmarkt bestehen. Das ist so. China ist da Benchmarks von der Wettbewerbsseite, die Messlatte für die Industrie. Mag nicht für Aldi gelten oder für andere, aber für die Industrie gilt es ganz sicher. Sprich, man muss eigentlich in China sein. Nur ganz ehrlich, wenn man kein Geld verdient in China, dann wird es schwer. Dann wird es schwer. Und die Assets zu verkaufen, das mache ich ein paar Jahre, dann ist nichts mehr da. Ja, die Kosten steigen auch in China. Auch gute Leute zu finden in den Metropolregionen ist auch nicht billig. Und ich muss in Innovation investieren. Ich muss meine F&E-Quote hochdrücken. So, und da sehen wir hier auch auf dieser kleinen Messe in Husum hinterm Deich, dass die chinesischen Firmen, die hier aufstellen, die sind hochinnovativ. Also die sind auch von der Prozessseite extrem stark. Also die können auf gut Deutsch auch hier für eine Offshore-Wind-Energieanlage ein Kühlsystem bauen. Das können wir auch, aber das können die auch. Und wahrscheinlich kostet es in China nur die Hälfte, weil die Stückzahl viermal so hoch ist. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Also für mich sind das Angleichungsprozesse. Wir werden das jetzt ähnlich erleben in den USA. Die meisten Mittelständler, die ich kenne, hatten große Pläne für die USA. Jetzt kommen Zölle, jetzt kommen, ich sag mal, veränderte Marktbedingungen in den USA. Auch das ist ein Anpassungsprozess. Und deswegen nochmal, ich glaube, dass China jetzt strategisch betrachtet werden muss, braucht Aufmerksamkeit der Aufsichtsräte, der Geschäftsführung, weil diese Veränderungen werden weitergehen. Und was auch interessant ist, eine persönliche Erfahrung, die Chinesen, brauche ich euch ja nicht sagen, sind sehr stolze, sehr ehrgeizige Menschen. Die geben auch nichts auf europäische Top-Marken. Also wenn ich in China Sportschuhe kaufe, dann kaufe ich nicht Adidas, dann kaufe ich Li Ning, weil das die Top-Marke ist oder andere. Und das zum Beispiel ist auch für uns eine neue Erfahrung, dass wir immer gedacht haben, wir sind wichtig, weil wir eine Marke haben, die am Weltmarkt bekannt ist. Das gilt aber leider nur eingeschränkt.
Ja, es war einmal, ne? Ja. Die Marke ja. Und Made in Germany voranzuschieben und zu sagen, guck mal, wir sind deutsche Marke und daraus dann einen Wettbewerbsvorteil zu basteln, die Zeiten sind vorbei. Ja. Aber wenn man ja sagt, stark und strategisch, ich bin nämlich der Meinung, dass Strategie eine unserer Stärken ist. Und zwar, wenn man jetzt stark einzeln betrachtet, würde ich sagen, was sind denn die Stärken einer Tochtergesellschaft, einer deutschen Tochtergesellschaft in China? Und es müsste das Headquarter sein, weil das ist am Ende fast nur doch das Einzige, was übrig bleibt, im Unterschied zu unseren chinesischen Wettbewerbern, die auch sehr innovativ sein können, die schneller sind als wir, die natürlich nicht schlank sind, aber billig. So, ich sag's mal so, ne? Meiner Meinung nach, was ich sehe als wirklich lokalen Wettbewerber, die uns die größten Probleme machen, sind natürlich die sehr preiswert sind, billig. Und die in der Lage sind, von billig aus ein Produkt zu kreieren, anstatt von uns so, was können wir denn? Und dann machen wir ein Produkt daraus und das ist technologisch interessant und dann suchen wir den Markt dafür. Ja, die Chinesen gucken, wo ist der Markt, was brauchen die, das baue ich und zwar so billig wie möglich. Das ist meiner Meinung nach nicht unbedingt, was wir unter strategisch verstehen. Aber es ist das, was in China hervorragend funktioniert. Und zweitens, wenn wir strategisch, wenn ich jetzt nochmal auf strategisch zu sprechen kommen könnte, also einer der Punkte, ich glaube, dass eine unserer Stärken eben ist, strategisch zu denken aus dem Unternehmen heraus auch und nicht top-down. Ja, was steht im Fünfjahresplan? Was steht im Fünfjahresplan? Das machen wir, da holen wir uns Subsidies und dann machen wir am Ende Geld. Das ist die chinesische Art. Das ist für mich eben nicht die Definition von Strategien in der Unternehmung, wie wir sie möglicherweise gelernt haben und praktizieren. Aber genau diese strategischen Fähigkeiten, die wir haben, glaube ich, können wir gut ausspielen in China. Könnten wir gut ausspielen, wenn wir gut aufgestellt sind. Und daraus würde ich sagen, entwickeln sich für uns, können wir daraus bessere, interessante, auch schnelle Geschäftsmodelle entwickeln. Wir können viel besser Lean. Wir können Lean einfach von innen heraus, auch vom Verständnis her, sehr gut umsetzen und dieses Verschlanken, ja, vor allem, wenn man eine Produktion hat, die auch zu besserer Qualität führt, die auch zu interessanteren oder, ich sag mal, innovativeren Prozessen führt. Ja, Organisationsstrukturen, also in Strukturen denken und so weiter, das sind so Dinge, ich glaube, die haben wir immer noch gut drauf. Und ich habe mir jetzt viele Jahre da Gedanken gemacht drüber, seit Covid. Das sind so ein paar Stichpunkte, wo ich sage, hier haben wir echt noch gute Chancen. Wir sind nicht ganz so schnell, aber wir können auch sehr lokal und trotzdem mit den Stärken, zum Beispiel Headquarter Support, ob es finanziell ist, technisch oder einfach nur, dass eine Delegation rüberkommt und beim Kunden sich mal vorstellig zeigt. Solche Dinge helfen immer noch gut weiter in China, um mal ein paar Beispiele zu nennen. Das werfe ich gerne mal so oft in die Runde und freue mich auf Feedback auch von den Zuschauern und Zuhörern, was ihr dazu sagt.
Ich würde da noch mal eine Ergänzung machen wollen, weil das wird dann sehr schnell volkswirtschaftlich und das ist ein Thema auch für uns hier, für die Politik. Wir sind als Deutschland ja exportorientiert und wenn man das zu Ende denkt, Jan, was du vorschlägst, dann bedeutet das auch bei unserem Overengineering, dass wenn wir eine gute Lösung, gute Produkte, Innovationen in China lokal generieren, also local für local, was ja auch die großen Konzerne anstreben, allen voran eben die großen Spieler hier, Bosch, Siemens und so weiter, es wird im Chat auch so genannt, dann kann man auch von dort andere Regionen bedienen. Südostasien ohnehin, auch jetzt sich entwickelnde Regionen, Afrika. Damit brauchen wir unser Exportmodell nicht mehr, weil das, was in China an Produkten entsteht, was mir bekannt ist aus der Industrie, das ist hervorragend auch für viele Märkte, einschließlich des eigenen Heimatmarktes. Das verkauft sich in der Türkei, das verkauft sich in Italien und das kann man auch in Deutschland anschrauben, weil die Normen und Standards, die es in der Industrie gibt, das eben auch hergeben. Und darauf haben wir noch keine Antwort. Das heißt also, wir müssen eigentlich in Innovation gehen im Heimatmarkt hier in Deutschland und das fällt uns zunehmend schwer, weil wir eben überreguliert sind. Und da kann man in China nur hoffen, dass sie auch noch mehr regulieren, damit sie auch beschäftigt sind und nicht nur wir. Oder andersrum, der Pragmatismus, den wir heute in China erleben, der ist für uns auch ein Bedrohungsfaktor, ja, weil wir es nicht mehr sind. Wir sind zu komplex mit unseren Nachhaltigkeits- und sonstigen Aspekten. Wir haben uns da verlaufen.
Ich denke, das sind alle richtige Kommentare, insbesondere was ihr beide sagt. Das eine ist, dass wir innere Werte haben, die wir verstehen müssen, das einzusetzen. Das andere ist, China hat auch Bedeutung, chinesische Standort hat Bedeutung für Deutschland, weil in Deutschland tut man jetzt auch schwer, als Unternehmer innovativ zu bleiben. Das ist alles richtig. Ich würde gerne den Ansatzpunkt von Jan nochmal aufgreifen, sagen, in China kann man einiges auch von der 5-Jahres-Plan ablesen und dort ist auch der Bedarf und ich denke mal, der Bedarf sieht auch der Biana, weil einfach von der Marktbewegung her. Ja, Biana, du bemerkst es ja auch, welche Unternehmen geht es gut, wer expandiert, in welche Branche kommen weiterhin Unternehmen nach China, das ist de facto Widerspiegelung von der Industrie, also quasi Schwerpunkte. Also bei dir In deiner täglichen Aktivität kannst du die 5-Jahres-Planung eigentlich ablesen. Also vielleicht kannst du uns mal ein bisschen verraten, wo sind die eigentlich boomende Branche?
Sicherlich, wobei das natürlich auch subjektiv ist. Also ich kann ja nicht für mich irgendwie beanspruchen, den Markt komplett abgebildet zu sehen. Aber wir sehen natürlich, also alles, was wir sagen, um das qualifizierend vorwegzuschieben, ist ja immer ein Trend. Wir sagen, okay, es geht der deutschen Industrie oder der Industrie wie der ausländischen China nicht mehr so gut en bloc. Aber das ist ja nicht so dann jede Industrie. Also ich habe ja weiterhin deutsche Firmen, die einfach ihre Produkte in Deutschland herstellen und nach China schicken. Und mit jeder Linie, die nach China ziehen, haben die sofort wieder 40% Vorteil, weil die natürlich Produktionskosten sparen und Logistikkosten sparen und Zeitvorteile haben und so weiter. Also das gibt's ja noch. Und da gibt's natürlich Branchen, gerade in der Medizintechnik, da ist so eine deutsche Marke schon noch was wert. Oder wenn wir jetzt gerade vorher angesprochen Adidas nehmen, klar, die sind jetzt irgendwie von 19% auf 10% Market Share abgerutscht. Das ist natürlich nicht schön für die, Aber das ist vielleicht auch zum Teil ein bisschen selbst verschuldet, ne? Bei was für sich, bei Nike, ich weiß nicht, wir sind eben von 25% runter auf 24%. Also die sind ja noch ganz gut dabei. Und wenn dann irgendwie Li Ning und An Tai irgendwie von 5% auf 9% hochkommen, das ist gewaltig und das wird wahrscheinlich auch so weitergehen. Aber insgesamt sehe ich es eher positiv. Also ich habe den Eindruck, die deutschen Unternehmen und die chinesischen Unternehmen machen insgesamt ihre Sachen alle verdammt schlecht. Und das ist gut so, weil dadurch haben wir nochmal 20, 30 Jahre Zeit, um hier erfolgreich zu arbeiten, wenn wir irgendwie ein bisschen schlauer sind als der Rest. Irgendwie die Chinesen, die haben irgendwie ihre Werte, ihre Kultur, haben ihre Regierung, haben ihre Vorgaben, haben den 5-Jahres-Plan, müssen die Alten ehren, dürfen dem Chef nicht widersprechen. Die stehen sich oft selber im Weg. Die Deutschen haben ein Headquarter, das viel zu lange ist, das nicht geblickt hat, was hier los ist. Und wer da irgendwie willig ist, aus der Not geboren oder weil er schlau ist oder weil er so gepolt ist, irgendwie etwas schneller zu sein, etwas flexibler zu sein, der hat hier weiterhin gute Chancen in ganz vielen Bereichen.
Da sage ich doch, Diana sieht immer eine Krise, immer eine Chance. Und das ist, er spricht auch so gut Chinesisch, nach Qihui immer in der Krise eine Chance zu sehen. Und daher gehe ich zu dem anderen Experte, der auch sehr gut Chinesisch kann, nämlich der Jan. Du hast ja vorhin die innere Werte von deutschen Unternehmen gesprochen. Das ist d'accord, kein Problem. Ich stimme auch zu. Aber wie? Wie kann man eigentlich das auch wirklich nutzen, das zu positionieren? Könnt ihr vielleicht, kannst du vielleicht Beispiel geben, ihr habt ja lokale Produkte jetzt vor oder habt ihr schon entwickelt. Wie macht ihr das?
Die Frage war nicht abgesprochen, aber genau auf den Punkt. Wie macht das Bernstein mal als Beispiel? Ich gehe zu meinen Kunden und ich sage ihnen zwei Sachen. Also wir sind seit 20 Jahren in China. Dieses Jahr ist 20-jähriges Jubiläum. Und ich sage denen, we are here to stay. Erstens. Und zweitens, wenn du Innovationen willst in deinen Anwendungen, die wir zurzeit bedienen, kauf weiter von uns. Denn wir sind diejenigen, die neue Produkte in den Markt bringen können. Und unsere, ich sag mal, die Copycats auf dem Markt, gegen die wir jetzt auch groß vorgehen, im großen Stil vorgehen und auch recht erfolgreich, die werden euch zwar jetzt für die nächsten 3 bis 5 Jahre preiswertere Teile, Produkte eventuell zur Verfügung stellen, aber the next step, der bleibt aus. Der nächste Innovationsschub wird ausbleiben, weil dazu braucht man muss man anders aufgestellt werden. Und dafür haben wir eben ein R&D-Team hier, ja, die auch, also Research ist übertrieben, aber Development of New Products in China, das können wir, das machen wir, gemeinsam mit dem Headquarter, teilweise auch relativ unabhängig, ja, mit Support, teilweise auch unter der Führung des Headquarters, beides ist möglich. Und wenn ihr das wollt, liebe Kunden, dann kauft weiter Bernstein, denn wir sind hier in dem Bereich Sicherheitssensorik und Schalter und so weiter, Anwendungen, sind wir doch recht gut, ja, das darf man nicht unterschätzen. Und wenn wir nicht weiter wissen, fragen wir jemanden im Headquarter. Und das ist die eine Seite, die ich den Kunden immer wieder versuche zu vermitteln. Und ich hoffe, das ist ein Wert. Der zweite große Wert ist dieses Deutsche, ich nenne es mal so Consolidation and Agility, diese zwei Worte, ja. Gungu Minjie, Consolidated und Agile. Agile ist das, was wir hier versuchen, diesen China Speed irgendwo, ich mag dieses Wort nicht so, aber es ist einfach auch da, als Agilität, in Klammern nicht Flexibilität, sondern Agilität zu übersetzen und das Konsolidierte, dieses robuste, deutsche, ich sag mal, früher sagte man profitabel, aber ich würde auch einfach sagen, finanziell stabil, dieses finanziell stabile, we are here to stay, im Sinne von, ich mache nicht hier 3 Jahre lang Gewinn und dann haue ich einfach ab und setze mich ab ins Ausland, weil ich genug Geld verdient habe. Sowas machen wir nicht, ja. Das gibt es bei Bernstein nicht, das gibt es bei allen, ich würde sagen, chinesischen Gesellschaften, deutschen Gesellschaften in China, ist das nicht solche Denke, ja. Da wird keiner reich plötzlich über die nächsten 3 bis 5 Jahre, sondern das ist wirklich ein langfristiges Commitment zum chinesischen Markt. Und ich glaube, das wird auch für die chinesischen Kunden immer wichtiger, die eben auch immer, ich sag mal, marktorientierter auch denken und handeln werden und müssen, weil sie auch ins Ausland wollen und so weiter. Ja? Also das sind so die Punkte, wo ich sage, liebe Kunden, überlegt euch das gut, wie und wo ihr kauft unterschätzt nicht die technischen Fähigkeiten und die Stärke von solchen deutschen Firmen in China, diese Hidden Champions, ja, sage ich mal, die sich nicht verstecken sollten mehr und baut auf die, denn die sind stabil und agil gleichzeitig. Ja? Das Einzige, was bei uns, mein letzter Satz, ja, was bei uns, auch so ein typischer Spruch, Assmann-Spruch den Kunden gegenüber, das Einzige, was bei uns in der Firma wirklich noch deutsch ist, ist dieser halbe Deutsche an der Spitze, der ein halbes Leben in China und ein halbes Leben in Deutschland zugebracht hat. Das ist alles. Ansonsten betrachtet uns als lokalen Partner, ja, mit den Stärken einer internationalen Aufstellung mit deutschem Headquarter und so weiter, was dazu gehört. Ja?
Ja, okay. Jan, das ist Marketing. Ich hoffe, das ist nicht dein letzter Satz. Ich frage doch mal einen Satz, nämlich ergänzende Frage, nämlich wie. Wie schaffst du das, das China Speed, diese Agile-Kultur in der Organisation zu schaffen? Ich habe viele Kunden, die sind Mittelständler, sie sind sehr stolz. Wir haben Mitarbeiter, die über 15 Jahre bei mir arbeiten oder 20 Jahre bei mir arbeiten. Aber gleichzeitig sagen sie, China Speed ist es draußen. Bei mir ist kein China Speed. Und ich habe lauter Farmer hier bei mir in der Unternehmen, kein Jäger. Wie schaffst du das, dass dein Unternehmen in deinem Unternehmen eine Jägerkultur oder eine agile Kultur zu erstellen?
Fragst du mich, ja?
Nein.
Ja, an dich. Selber. An dich.
Das fängt bei mir an, ne? Also, genau. Es geht ums Überleben. Ja, das habe ich auch dem Kollegium gesagt bei uns. Und das sage ich, das kommuniziere ich auch so ins Headquarter. Es ist einfach, das hört sich an wie Marketing, aber nein, das ist genau das, was uns ausmacht. Diese stabile, finanzielle Stabilität, Planungsfähigkeit, strategisches Denken, Innovationsfähigkeit, das Ausnutzen interner Ressourcen, auch aus der Zentrale. So, und das sind die Dinge, die uns sehr stark unterscheiden von zurzeit, ich rede mal für Bernstein, von chinesischen Wettbewerbern, die alles machen, was der Kunde sagt, und am Jahresende eben keine Gewinne machen. Preise werden an dem Kunden orientiert, das, was der Kunde möchte. Und am Jahresende merken die, es funktioniert nicht so richtig. Ja? Und das ist meiner Meinung nach eben auch der falsche Ansatz. Und das ist eben nicht, we are here to stay. Das ist so, we are here to, also die gehen nach Market Share, egal was es kostet. Und Market-Share-Denken ist nicht so deutsch. Wir sind wirklich dieses Profitable. Also das, was ich mache, da muss ich auch Geld verdienen mit jedem Kunden, mit jedem Produkt, was ich anbiete. Und so ganz denken die Chinesen natürlich nicht so. Die sind da eher, ich sag mal, ihr habt vielleicht mehr Erfahrung da, so amerikanisch, Market-Share. Ja, erstmal Share und dann gucken wir mal, wie wir als nächstes damit Geld verdienen. Und so müssen wir nicht unbedingt denken, vielleicht in die Richtung, aber nicht unbedingt so ein paar deutsche Tugenden beibehalten und sich dann hier lokal verhalten am Markt. Ja, das ist ein bisschen schwammig ausgedrückt, aber die Experten können das sicherlich noch mal in bessere Worte formen. Guckt mal.
Wir haben nicht nur Experten, die jetzt sprechen, wir haben auch viele Experten, die jetzt auch viele Kommentare abgegeben haben. Ich habe mich bemüht, aus den Kommentaren wirklich Fragen rauszufischen, aber das sind wirklich tatsächlich mehr Kommentare als Fragen. Und ich würde eine Frage tatsächlich der wenige Fragen auswischen und an Herrn Bebelhausen nochmal richten. Die Frage geht ungefähr, ich übersetze mal, im Grunde genommen geht es um Verschlankung. Ist es wirklich ein gutes Instrument, um sozusagen China-Strategie oder neu aufzustellen oder sich neu aufzustellen? Oder ist das Verkaufen Porzellan eher beschleunigt, dieses sozusagen Verlust von Marktpositionierung? Was denken Sie als Top-Manager eines Konzerns vom Milliardengeschäft?
Also China ist extrem stark im Bereich Produktion. Und wir sind als Mittelständler häufig nach China gegangen, um diese Produktionsvorteile durch günstige Löhne mitzunehmen. Und heute muss man einfach sagen, dass sich da noch mehr Potenzial bietet in Partnerschaften, in Joint Ventures, in Produktionsnetzwerken, weil China eine gewaltige Zulieferindustrie hat, vom für uns in der Elektrotechnik Kupfer beginnend bis heute in die Halbleiterindustrie. So, das, was Jan beschreibt, das kann ich nachvollziehen. Das ist aus meiner Sicht auch die Strategie klassisch des Mittelstandes, der Hidden Champions. Innovation ist das wichtigste Stichwort. Ich kann mich also im Produktionsbereich verschlanken. Ich kann im Vertriebsbereich auch mit Partnern arbeiten, auch mit nationalen großen Champions, wie wir sie hier in Husum auch sehen. Den Innovationsbereich Local for Local muss ich in China aufbauen. Da brauche ich gute Leute, hoffentlich auch über viele Jahre. Und das ist auch nicht billig, muss man sagen. Das entwickelt sich jetzt in eine Richtung, wo durchaus auch das Ganze sehr anspruchsvoll wird. Aber lass mich noch mal eben was sagen so zur Entwicklung von China, weil China als Markt ungleich größer ist als der deutsche Markt. Die chinesische Strategie, auch seitens der Regierung, die ist schon sehr langfristig angelehnt und geht davon aus, dass eigentlich in allen Segmenten sich nationale, internationale Champions entwickeln. Es wird ja auch fusioniert, es wird, ich sag mal, Firmen werden zusammengebracht, geschluckt, alles Mögliche. Und dann wird es sehr strategisch. Also der Siemens spürt schon die Strategie von Innovance. Und das gilt für viele Marktführer. Das wird dann sehr strategisch. Und das ist so ein bisschen der Entwicklung geschuldet, aber auch dem Sportsgeist, um nicht zu sagen den nationalen Idealen Chinas, dass diese internationalen und dann globalen Champions entstehen und dann auch dominieren. Und da haben wir sehr viele Sachen gesehen. Wir sind in Europa hier vertraut mit Hager und mit ABB und Legrand. Da gibt es in China so einen Schind. Der ist schon mal 5-mal so groß. Der hat eine Wahnsinnsproduktionskompetenz. Und seine Schaltgeräte sind auch geeignet, bei uns eingesetzt zu werden. Und sie werden auch eingesetzt in Südamerika, in vielen anderen Märkten. Der Huawei, also Huawei ist ja ein Paradebeispiel. Wir hatten Nokia Ericsson. Die Huawei-Kollegen brauchen Europa gar nicht. Die sind in Südamerika, die sind in vielen Regionen der Welt, die machen ihr Geschäft. Und das wird auch in den Bereichen passieren, Jan, vielleicht nicht in den Nischen, wo ihr seid mit Safety, aber so in diesen Commodity-Bereichen, ob das Antriebe sind, für jetzt die Elektrotechnik mal gesprochen, oder andere Artikel. Deswegen nochmal Verschlankung. Ja, ich kann im Produktionsbereich schlank werden durch Joint Venture. Ich kann den Vertrieb intelligent organisieren, kann ja auch über WeChat verkaufen. Den Entwicklungsbereich muss ich ausbauen. Und da muss ich bereit sein, sehr langfristig zu denken. Da bin ich bei Jan. We are here to stay. Und das ist das Umdenken. Also da muss ich auch respektieren, dass es andere Lösungen gibt, wo sich die deutschen Firmen zum Teil auch schwer tun. Ja, wir neigen so ein bisschen zum Overengineering. Da muss ich diesen Pragmatismus zulassen. Und dann darf ich mich nicht wundern, wenn eben in auch anderen Märkten, ich nehme mal Türkei als Stichwort, weil es auch ein sich sehr schön entwickelter Markt ist, dieser Pragmatismus begrüßt wird. Und die Türken hätten dann gerne den chinesischen Pragmatismus als Made in Germany. Und da wird es dann kompliziert.
Das ist richtig und vieles ist nicht so leicht. Daher Frage an Sebastian, wenn es nicht so leicht ist, wenn man jetzt eine Lokalisierungsoffensive hat und das dann neue Initiative macht. Ist es besser, dass man eine neue Firmierung, neue Logo, neue Entity macht oder sollte man das in eine eigene Organisation machen?
Ja, das ist, ich meine, dass das jetzt in der neuen Firma ein neues Logo und so weiter, das ist ja mehr so eine Marketing-Sache, ne? Also jetzt aus meiner Sicht muss man schauen, wie man mit dem, was man hat, umgeht. Ne? Also, und ich glaube, dass das, sorry, das ist mein Hund im Hintergrund, ich glaube, dass, da gebe ich Jan recht, dass viele deutsche Unternehmen, die sind in China gut aufgestellt, das sind chinesische Unternehmen. Ja, mittlerweile. Du bist ja nicht in China und sagst, ich mache jetzt meine Dinge deutsch, sondern viele sind hier seit 20, 30 Jahren auf dem Markt, die wissen, wie man mit Dingen umgehen muss und so weiter. Ne? Also insofern würde ich schon mich auf das konzentrieren, was ich habe und gucken, wie man sich da aufstellt und am Markt teilnehmen kann. Das heißt, auch da gebe ich meinen Vorrednern recht, Innovation ist halt ein Riesenthema, ne? Dass man da schaut, wie man sich da fit macht.
Ja, also ich was das man bei hat, uns. Das ist ein gutes Stichwort.
Ja, ja, bitte, ja. Ich komme mal rein, weil du auch ein bisschen so nach praktischen Dingen gefragt hast und jetzt auch der Sebastian Erfolg das mal auch angesprochen haben. Also nicht nur Marketing, sondern einfach, wie mache ich das zum Beispiel? Die schlanke Organisation in der Produktion als Beispiel. Versuche ich einfach dieses Top-Bottom-Up, dieses Bottom-Up-Denken. Ich versuche halt wirklich dieses Continuous Improvement von der Basis nach oben zu ziehen. Das heißt, dass die Arbeiterinnen, bei uns sind es meist Arbeiterinnen und Arbeiter, dass die Verbesserungsvorschläge machen. Das ist komplett unchinesisch. Es dauert Jahre, bis sowas funktioniert. Aber wenn es funktioniert, dann hast du jeden Tag Verbesserungsvorschläge im System und hast Arbeiterinnen, die mehr Wert schaffen als in den chinesischen, in den chinesischen Fabriken, die ich kenne. Ja, soweit. So, solche Sachen, sowas Kulturelles auch, wo wir sagen, wir machen es jetzt mal so the German way, so ein bisschen, so wie wir das uns vorstellen, nicht genau wie die Chinesen, sowas könnte funktionieren. Und dann eine Kultur intern in der Firma, eine Kultur, wo diese Innovationen sprudeln können. Ja. Und deswegen sage ich versuche auf Continuous Innovation Processes zu gehen, anstatt nur Continuous Improvement Processes. Und wie macht man das? Das Erste ist, du musst erstmal diese Idee haben. Und diese Idee und diesen Wunsch, das zu tun, ist der erste Schritt. Und da, sobald wir den haben, bin ich der Meinung, sind wir schon einen Schritt weiter oder zwei Schritte weiter als viele unserer chinesischen Konkurrenten, die uns das Leben schwer machen. Weil wir langfristig gewinnen mit dem Team und nicht einfach, der Boss hat gesagt, ich soll das machen. Oder der Boss sagt, wir kaufen jetzt Roboter. Ja? Und dann kaufen wir Roboter, weil der Boss das gesagt hat. Nein, dass das irgendwo in einer Kultur der Innovation oder des Improvements einfach hervorgeht, als das, was geschehen muss, was zu geschehen hat. So in die Richtung möchte ich mal pushen, versuche ich jetzt uns da zu positionieren hier in China. Ich sehe Bjarne.
Ja, ganz, ganz praktisch heißt es German Way, Arbeiterinnen in Deutschland Arbeitende.
Ich glaube sogar besser. Weil ich denen ein digitales System vorsetze, dass sie sofort mit ihren Handys nutzen können. Ja. Und da läuft. Ja. Und diese Technikaffinität kann man natürlich auch nutzen. In China. Besser als vielleicht in Deutschland.
Gerne, du hattest die Welt verändert sich massiv und sie wollen und müssen ihr Unternehmen weiterbringen. Wir, Hannover Impuls, wollen Ihnen dabei helfen. Wir, Hannover Impuls, sind Ihre Wirtschaftsförderung, wenn es darum geht, Ihre Ideen in die Realität umzusetzen. Von der Gründungsidee über die Unterstützung von Innovationsprozessen bis hin zur Expansion in internationale Märkte. Wir unterstützen Sie mit individueller Beratung, Finanzierungsmöglichkeiten und mit Netzwerken. Gemeinsam bringen wir Ihr Unternehmen dorthin, wo es
Was niemand weiß, China Team GmbH ist in Hannover lokalisiert. Also sorry, vorhin diese Anspielung mit der Gender ist wohl nicht rübergekommen. Aber wir wollen heute das Hauptthema nochmal weitersprechen, nämlich das Thema Wie und Positionierung. Wir haben auch über die Prüfung, was man hat, gesprochen. Am Ende ist es ja eine neue Gründung, ist auch eine neue Start-up, braucht man Ressourcen. Und wie bekommt man eigentlich die Ressourcen? Frage an Sebastian hier. Ist es eigentlich über Partner oder sogar noch mehr tief eingehen in eine Joint Venture-Organisation? Doch eine ganz gute Methode.
Ja, das ist eine gute Frage. Also da sehen wir schon so ein Revival von Joint Ventures, ne? Dass das halt Sinn machen kann, dass man einen Partner hat, der halt hier schon lokal aufgestellt ist, der in bestimmten Bereichen aber vielleicht auch ein gutes Produkt hat, das vielleicht aber noch nicht internationalen Standards entspricht. Damit kann man halt das overengineerte deutsche Produkt dann auch zum lokalen Produkt runterschrauben. Ja, also Joint Ventures machen schon Sinn, aber da ist halt natürlich auch ein bisschen Vorsicht geboten, weil man muss natürlich schauen, mit wem geht man da die Ehe ein. Ja, also das früher musste man es halt in vielen Bereichen machen, mittlerweile nicht. Das heißt, man kann sich es halt aussuchen, aber das sollte man sich halt dann schon ganz klar aussuchen, ja, wen man da nimmt, weil jeder Partner in einem Joint Venture hat natürlich seine eigene Agenda, seine eigenen Ziele und so weiter. Und das muss natürlich alles miteinander unter einen Hut gebracht werden. Aber klar, Joint Ventures macht Sinn. Oder halt der, was ich vorhin auch gesagt habe, Management Buyout. Ne? Aber erstmal muss man natürlich schon schauen, was sind meine Kompetenzen, was kann ich als Unternehmen und was braucht auch der chinesische Markt, wie stelle ich mich da auf? Ne? Das ist erstmal das Erste und dann muss man gucken, in welcher Form man das umsetzt. Nochmal, was ich eingangs erwähnt habe, also zurzeit sehen wir sehr, sehr starken Anstieg an M&A-Transaktionen, dass deutsche Unternehmen in China auf der Suche nach Targets sind, zum Teil auch. Wir haben einen ganz interessanten Fall, wo ein deutsches Unternehmen chinesisches Unternehmen übernehmen möchte, weil die halt Produkt haben oder eine Technik, die das deutsche Unternehmen noch nicht hat und dadurch halt sein eigenes Produktportfolio und auch sein Know-how erweitern möchte. Ja. Ja, das ist auch ganz, ganz interessant. Zurzeit ist günstig zu kaufen, der Renminbi durch den Wechselkurs. Und viele muss man auch sehen, das ist ja auch so ein Thema, auf welchem Niveau spielen wir eigentlich mit unseren chinesischen Wettbewerbern? Viele von denen, die arbeiten mit null Marge oder im negativen Bereich. Wenn man sich da in der Financial Tax Due Diligence die Bücher anschaut, da schlägt man die Hände über dem Kopf zusammen. Kein Wunder, dass die so wettbewerbsfähig sind, weil die wollen aber anscheinend kein Geld verdienen. Und ich weiß halt auch immer nicht, geht das auf, dieses, ich mache jetzt mal 5 Jahre, 10 Jahre, verkaufe ich für lau oder für minus und dann geht richtig die Post ab. Das wird wahrscheinlich nur im großen Commodity-Bereich der Fall sein. Und da sind, glaube ich, sind denn deutsche Mittelständler denn doch auch anders aufgestellt, haben sicherlich auch ihre Vorteile mit einem längeren Atem auch.
Da hätte ich einen Kommentar dazu.
Günstig zu kaufen, wollte ich gerade sagen, das könnte ein Spruch von Bjarne sein. Wenn du einen Kommentar gibst, Bjarne, bitte nochmal
eine Frage dazu. Ja, und zwar, wir arbeiten ja nicht nur für deutsche
Unternehmen. Ja, eine Standortfirma. Bitte, Bjarne.
Wir arbeiten ja nicht nur für deutsche Kunden, auch für Amerikaner, auch für Chinesen. Und die chinesischen Player sagen ja auch, ja, das macht uns ja nicht Spaß, dass wir hier mit Nullmarge arbeiten oder sogar draufzahlen. Wir würden natürlich gerne Profite einsparen. Also es ist ja nicht so, dass irgendwie die chinesischen Unternehmen sich freuen, wenn sie da unter Wert verkaufen oder so. Aber das ist halt ein anderer Ansatz, sondern es sind andere Rahmenbedingungen, andere Vorgaben und so weiter, wie da gearbeitet wird. Und natürlich auch bis vor kurzem das absolute Überangebot von billigem Geld, von Venture Capital, von geliehenem Geld und so weiter und so fort, dass sich jetzt ja auch ein bisschen ändert. Sowas wirkt auch immer auf den Markt natürlich ein. Und ich wollte noch erwähnen, also zu dem Thema mit den großen Playern, wir haben es so ein bisschen dargestellt, die deutsche Firma, die ist dann irgendwie agil und familienorientiert und da lässt sich auch der Chef vom Team was sagen. Auch da gibt es natürlich rühmliche Ausnahmen. Also wenn, sonst würde auch eine Firma wie Xiaomi nicht so erfolgreich laufen, wenn die nicht irgendwie auch Bottom- oder Grassroot-Innovation hätten. Und ich war jetzt gerade bei einem chinesischen Automobilzulieferer Jetty, und da arbeiten die, da stehen die Kabelbäume her und solche Sachen für die Automobilindustrie. Und da hatten wir einen globalen CEO aus Europa da. Und da hat er gesagt, Leute, stopp, 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 sagt mir jetzt mal eins. Wie bringt ihr diese Mannschaft dazu, so schnell hier zu arbeiten? Wie sind die? Die lächeln auch noch. Also werden die jetzt irgendwie alle geprügelt und gepeitscht, dass die hier so schnell arbeiten? Sind ja noch Freunde dabei? Nee, die finden das einfach so gut. Die sehen hier eine Zukunft, die verdienen hier etwas mehr als im Marktdurchschnitt. Die sind hier gut dabei. Die arbeiten hier in der klimatisierten Fabrikhalle. Das ist schon gar nicht so schlecht eigentlich, in Südchina im Sommer da in der Klimatisierung zu arbeiten. Die fühlen sich wohl. Und da hat er gesagt, ja Leute, da kann ich zumachen. Und das sind natürlich diese Momente, die wir weiterhin haben, aber das ist, finde ich, nicht irgendwie China-Deutsch oder überhaupt über die Nationalität. Man wird Firmen haben, die erfolgreich sind, sowohl deutsche als auch chinesische. Man wird Firmen haben, die nicht erfolgreich sind, sowohl deutsche als auch chinesische. Ich glaube, das ist sehr individuell und ob der Boss ein Chinese ist oder der Boss ein Deutscher, man wird jeweils welche haben, die korrupt sind, man wird jeweils welche haben, die ehrlich sind und so weiter und innovativ. Also ich denke, es kommt sehr darauf an, einfach die richtigen Systeme und Anreize zu setzen.
Ja, wenn man die Merger und Acquisition nicht komplett macht, dann hat man doch eine Joint Venture und da gibt es ja Joint Venture Partner. Frage an Herrn Bilberhausen. Joint Venture war ja schon länger eine Form, aber viel kritisiert. Und jetzt Joint Venture 2.0. Welche Rolleverteilung sehen Sie jetzt in der neuen Situation? Da bitte ich um eine etwas kürzere Antwort, wie auch in Sicht der Zeit.
Aber wir haben das vielfach diskutiert und es gibt viele chinesische Firmen, die sehr gut sind, was wir so Mid-Spec-Produkte nennen, also nicht billig, sondern Mid-Spec, eben von den Features ein bisschen weniger overengineert, mit einer guten Produktionskompetenz. Und das ist eine starke Kombination, weil dann könnte also der deutsche Mittelständler, und ich spreche immer sehr stark für die Elektrotechnik, in der ich mich auskenne, eben über Premium sich am Markt behaupten, was auch für Maschinenbauer in China sehr wertvoll ist für das Exportgeschäft. Und könnten dann über den Joint Venture Partner eine Mid-Spec-Produktbaureihe entwickeln und die Produktionskapazität dort vor Ort nutzen. Das ist zum Beispiel eine starke Kombination.
Dankeschön. Ich glaube, wir können noch Ewigkeit da weiter austauschen. Aber eine Sache ist klar, wir treffen uns nächste Monat wieder, wenn Sie möchten, auch ein wichtiges Thema. Und es geht um Chinas Sourcing. Das ist kein Privileg der großen Konzerne, sondern auch für den Mittelstand. Aber wie kommen Sie zu unserem Webinar? Ich würde mich freuen. Und in der selben Setup freue ich mich auf Ihre Teilnehmer. Von meiner Seite aus vielen Dank auch an die Teilnehmer und auch die Experten. Und bis dahin alles Gute.
Das war die heutige Episode von China Hotpot, Podcast für deutsche Unternehmer, Manager und junge Talente mit Bezug auf China-Business. China Team GmbH berät kleine deutsche Firmen, den Durchbruch in China zu schaffen und sich langfristig erfolgreich im Markt zu positionieren. Folgen Sie uns auf LinkedIn und bleiben Sie stets gut informiert.